Guten Morgen, Baden-Baden! Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Chris, an eure Pastoren Nicole und Markus. Ganz, ganz herzlichen Dank für euer Vertrauen und für die ganz freundliche Einladung. Ich bewundere eure beiden Pastoren sehr. Ihr dürft ihnen auch mal einen Applaus geben. Ganz, ganz tolle Herzen. Danke, dass Deutschland euch haben darf. So eine DNA. Ich komme jetzt gerade von der Toilette. Da habe ich Schwester Christa getroffen, ja. Und die kam in die Männertoilette. Ich war erstmal ein bisschen verwundert, aber sie hat mich angestrahlt. Danke für die Predigt. Und ich mache hier die Toiletten. Ich sage immer zu meinem Facility Manager, das Wichtigste im Gottesdienst ist nicht die Predigt, sondern saubere Toiletten, guter Kaffee und Heizung, nicht wahr? Preis dem Herrn. Danke für Christa, ne? Sehr gut. Ich habe so einige jetzt kennengelernt, immer freundlich, genauso freundlich wie ihr. Ich finde es eine große Ehre, hier zu sein in Baden-Baden. Ich habe eben schon gesagt, im ersten Gottesdienst, meine Knie zittern so ein bisschen, mein Herz bubbert so ein bisschen, weil das ist hier, ich verneige mich vor euch Badener. Ich war letztes Jahr in Freiburg, da habe ich einen anderen Namen für Badener, das sage ich jetzt aber nicht. Da wurde ich dann ausgeschimpft, ne? Badener. Und ich habe mal in Heilbronn gepredigt und da hat er dann gesagt, du hast dich nur eingeschleimt bei den Schwaben. Ne? Aber Heilbronn ist an der Grenze von den Badenern und wir Badener sind auch noch da. Da habe ich gesagt, Bruder, wie könnte ich die Badener vergessen? Ne? 1848, erste demokratische Versammlung in Badenerhof in Karlsruhe unter Friedrich Heckel, ein Badener, ne? Mit Bonner Unterstützung. Ich komme ja aus Bonn, beinahe wäre ich auch noch aus Baden, ne? Aus Bonn mit Professor Gottfried Kinkel und seinem Studenten Karl Schurz und haben Seite an Seite mit den Badenern für die Demokratie in Deutschland gekämpft, bis Rastatt. Ne? Also wir verneigen uns vor euch und ich werde bei meiner Wahl werde ich an die Badener denken. Danke, dass ihr für die Demokratie kämpft, das ist toll. Jetzt rutscht mal bald in eine politische Versammlung an. Nein, aber wir wollen ja Gottes Wort hören. Und wie gesagt, ich war gestern hier und ich war beeindruckt schon wieder von eurer Gemeinde. Nicht im Gospelhaus, sondern in Gospel Studies. War ein wunderschöner, strahlende Sonne, tolles Wetter. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Es war rammelvoll, kein Platz mehr frei. Und die Badener wollen Gottes Wort studieren und noch mehr. Ihr wollt Muslime erreichen mit dem Besten, was es gibt, mit dem Evangelium. Wir waren gestern 4 Stunden zusammen, haben Bibel studiert und Koran studiert. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und das ist so, ich komme ja aus Bonn. Wir sind internationale Gemeinde. Wir haben eine Gründungsarbeit seit 2 Jahren. Und haben 40 Taufen gehabt und 27 Muslime haben wir getauft in den Auferstehung und in den Tod Jesu. Amen. Jesus liebt Muslime. Und wir haben 40 verschiedene Nationen. Wir streiten uns fröhlich. Amen. Halleluja. Und Gott liebt die Nation und mein geheimes Hobby sind natürlich Muslime. Das bin ja dazu gekommen als Straßenevangelist. Und vor vielen, vielen Jahren, ich bin schon ungefähr 35 Jahre auf der Straße und predige das Evangelium, mehr oder weniger erfolgreich, aber immer, wenn ich mit Muslimen zusammengekommen bin, jede Diskussion verloren. Ne? Also ihr Christen, ihr glaubt ja, dass Jesus Gott ist. Wenn Jesus Gott ist, warum hat er denn gefrühstückt? Gott frühstückt nicht. Okay, habe ich noch nie gehört in meiner Gemeinde, die Frage. Ne? Oder wenn Jesus Gott ist, wieso hat er denn geschlafen? Ne? Oder wieso hat er gebetet? Mit wem hat er denn gesprochen? Und all solche Fragen, nicht wahr, vor 5 Jahren, dann die Frage, Mario, ihr Christen sagt doch, Jesus ist Gott und gleichzeitig Gottes Sohn. Wie kann das denn sein? Das sind Fragen, die haben mich total 3 Knoten im Gehirn, Kopfschmerzen, nicht wahr? Und dann kam 2014, 2015, dann Pierre Vogel, ich weiß nicht, ob in Baden-Baden jemand Pierre Vogel, so ein YouTube-Star. Und dann habe ich gesehen, wie Hunderte von jungen Deutschen, Protestanten, Katholiken, auf der Straße die Schahada gebetet haben, zum Islam konvertiert sind. Und dann wie Leute wie Ibrahim Abunaji damals mit seiner Koranverteilaktion Hunderte, Tausende von jungen deutschen Männern und Frauen rekrutiert hat für den IS nach Irak und Syrien. Ich selber war vor 2 Jahren in Damaskus. Und dann waren wir an den Vororten von Damaskus, weil der IS ist ja nicht ganz nach Damaskus rein, aber die Vororte zerschossen, immer noch in Trümmern, heute noch. Und wir haben dann Lebensmittelausgabe gemacht mit dem Pastor von Damaskus. Wir sind zu einer alten christlichen Frau in ihr kleines Häuschen, kleines Zimmerchen kann man sagen. Und dann hängt das Bild von ihrem Sohn, 18 Jahre, hängt an der Wand. Und erzählt sie uns mit Tränen in den Augen, wie die IS in ihr Haus gekommen ist. Und du kannst ja in Syrien genau unterscheiden, an Namen schon, wer ist Christ, wer ist nicht Christ. Und dann haben sie den Sohn, ihren geliebten Sohn, vor ihren Füßen knien lassen, Kalaschnikow an den Kopf und haben gesagt, du kannst heute dein Leben retten, kannst die Schahada beten, kannst Muslim werden und dann lassen wir dich am Leben. Und er mit strahlenden Augen, ich liebe Jesus Christus, und haben ihn vor der Mutter erschossen. Und ich weiß, 7000 Deutsche sind zum IS ausgewandert, nach Syrien, nach Irak. Und auf einmal habe ich gedacht, ich war innerlich erschüttert. Es geht nicht darum, ob die Christen recht haben oder die Muslime recht haben, dass wir irgendwelche Diskussionen gewinnen. Ihr Lieben, es geht um Leben und Tod. Das hat mich innerlich erschüttert. Und dann habe ich angefangen, ganz primitiv YouTube-Videos zu drehen. Ich habe mittlerweile über 100 freundliche, kulturkontextuelle, höfliche Videos für Muslime und ihnen aus dem Koran Jesus zu erklären, das Evangelium zu erklären. Ich habe natürlich auch viele christliche Feinde, die sagen, nee, Mario, das ist der falsche Weg. Aber wir sind ja Nachfolger nicht nur von Jesus, natürlich Jesus Nummer 1, aber auch von Paulus, der auf dem Areopag den griechischen Philosophen Jesus versucht hat zu erklären. Ganz gefährliche Predigt. Ich habe gesehen den Altar für den unbekannten Gott. Das ist der Gott, den ich euch verkündige, der Himmel und Erde geschaffen hat. Oh, Paulus, aber gewagt, ne? So haarscharf vorbei. Ne? Ist Paulus jetzt Synkretist? Nein, war er nicht. Er hat gesagt, ich möchte so gern den Juden ein Jude sein, den Griechen ein Grieche. Weißt du, wer Griechen sind? Das sind Leute, die Juden abgrundtief gehasst haben. Die Feinde Gottes, die Unreinen, man durfte noch nicht mal in das Haus gehen. Solch eine Liebe. Woher hatte Paulus solch eine brennende Liebe? Weil er ein Nachfolger von Jesus Christus war, der seine Heimat verlassen hat im Himmel, der seine Herrlichkeit verlassen hat. Ne? Jesus hat sich ja auch wir haben ja heute 3 Missionare eingesegnet. Ne? Der hat sich ja auch als Missionar beworben, Jesus. Ne? Vielleicht beim AVC, keine Ahnung. Hat er erstmal Lebenslauf, ne? ausgeübter Beruf, Gott. Wow, so einen Beruf hätte ich auch gern. Ne? Ich habe ja noch einen zweiten Beruf, ich bin ja Schreiner. Ne? Bevor ich mal einen Schrank zusammenbaue, das dauert ein paar Tage. Ne? Jesus, Universum, Sterne, bam, 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 in einer Sekunde. Was für ein Beruf. Und er erniedrigt sich und wird Mensch, teilt alle unsere Schmerzen, trägt alle unsere Schuld am Kreuz, er leidet sogar die Hoffnungslosigkeit, die tiefe Hoffnungslosigkeit, indem er betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für eine brennende Leidenschaft. Und deswegen, davon war Paulus beseelt, davon sind wir auch beseelt, deswegen gehe ich immer regelmäßig auf die Straße und versuche den Muslimen aus dem Koran das Evangelium zu erklären. Ne, fragen mich Muslime, ihr Christen glaubt auch, dass Jesus Gott ist. Was sagst du? Ja, kein Problem, kann ich dir den Koran zitieren. Ne? Surat Maryam, Ayat 34, Thalika Isa ibn Maryam, Kaulelak, Aladifihi Yamtaruna. Ne, dies ist Jesus, der Sohn Mariams, das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Wow, kommt mir bekannt vor als Christ, ne? Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Koran und Bibel sagen, Jesus ist das ewige Wort Gottes. Ich kenne nur einen, der ewig ist, ich nicht. Jesus ist der wahre Gott, laut Koran und Bibel. Dann haben wir Straßeneinsatz gemacht. Neben uns waren die Salafisten Erol Selmani vom Siegel des Propheten. Links von uns war Lies Ibrahim Abu Naji, nicht wahr? Dann haben wir dort evangelisiert, die Jünger von Ibrahim Abu Naji haben alles schon meine Bücher, nicht wahr? Haben meine Videos gesehen, haben gesagt, Mario, wir haben noch ganz viele Fragen, okay? Und dann habe ich ihnen erzählt, Surat Az-Zukhruf 37, Wa innahu lisaati falatam taruna biha wahid baun hasaseratun mustakimun. Jesus ist das Wissen der letzten Stunde des Gerichts. Zweifelt nicht an ihr, sondern, sagt Jesus aus dem Koran, spricht Jesus, folgt mir, dies ist ein gerader Weg. Für mich als Straßenevangelist natürlich der Joker, ne? Der Koran sagt, folge Jesus, ne? Nicht Mohammed, ne? Nicht wahr? Da sagt er, Herr Mario, wir sind ein bisschen verwirrt. Wir haben letztens die Bibel gelesen, Matthäus 24, Jesus sagt, die letzte Stunde weiß nur Gott allein, nicht mal der Sohn des Menschen. Sag ich, Alhamdulillah, gut, dass wir einen Koran haben, da haben wir mal eine Horizonterweiterung, nicht wahr? So, und das ist unser Weg, wie gesagt, umstritten, das haben wir gestern gemacht. Wer nicht da war, kein Problem, wir haben unser Seminar auf DVD, kannst du gerne nachschauen. Wir haben einen YouTube-Kanal, den haben wir zusammengefasst in ein Buch. Mittlerweile die 6. Auflage, schon mehrere 10.000 Mal an Muslime verschenkt, an Christen verkauft, nicht wahr? Ich habe ganz viele Geschäftsleute bei mir in der Gemeinde, die sagen, Mario, du bist kein Geschäftsmann. Ne? Deine Bücher sind so billig, 4,95. Ne? Ich sage, ich bin kein Geschäftsmann, ich bin Evangelist. Ich möchte gern, dass die Christen 2 kaufen. Ne? Eins für sich und einen für ihren muslimischen Nachbarn. Ist mit Respekt und mit Wertschätzung geschrieben. Kein negatives Wort gegen Islam, Mohammed oder Koran. Und meine Kollegen sagen immer, du bist zu freundlich zu Muslimen. Du musst mehr ihnen sagen, die kommen alle in die Hölle, nicht wahr? Ich sage, so bauen wir keine Gemeinde. Deutsche bekehren sich auch nicht, wenn sie die beleidigst, nicht wahr? Wir sind freundlich zu allen Menschen, selbst zu Muslimen. Amen, preis dem Herrn. Und das ist unser Weg. Und deswegen kannst du diese Bücher sehr gern verschenken an deine muslimische Freunde. Und wir haben ja nicht Flüchtlingskrise, sondern Flüchtlingschance. Mein Gott verwandelt aus jeder Krise eine Chance. Amen. Und deswegen haben wir unsere Bücher übersetzt in Arabisch, in Farsi, in Kurmanji, das ist Kurdisch-Türkei, in Baadini, das ist Kurdisch-Syrien, in Englisch natürlich, in Türkisch. Und ganz neu übersetzt in Urdu, das spricht man in Pakistan. So, wir haben alle Nationen vor Ort, wir können das Evangelium predigen ohne Martyrium. Ist das nicht praktisch? Preis dem Herrn, ich habe schon dem Bruder hier gesagt, willkommen in Deutschland, Alhamdulillah, Missionsfeld Nummer 1, Amen, preis dem Herrn. So, und dann habe ich, war ich mal evangelisieren in den neuen Bundesländern im Wilden Osten. Und dann haben wir da unseren Stand aufgebaut, nicht wahr? Und da waren so 4 Ossi-Frauen und die haben sich die ganze Zeit Wessi-Witze erzählt. War richtig cool. Ne? Ich wollte auch mal irgendwie hingegangen, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich komme aus der Wessi-Hauptstadt Bonn. Ne? Sorry. Ne? Und ich wollte gern mal mitlachen. Ich habe so ein bisschen gehört, ihre Wessi-Witze. Können Sie mir nicht auch noch mal einen erzählen? Ne? Waren Sie erstmal so ein bisschen zurückhaltend? Dann haben sie mir einen erzählt, der war richtig gut, ne? Habe ich auch laut mitgelacht. Und dann bin ich so wieder in Evangelistenmodus gekommen und dann meine typische Frage, glauben Sie, dass es einen Gott gibt und er sich für Sie interessiert? Dann guckt sie mich an mit hasserfüllten Augen und sage, ich hasse Gott. Für mich ist Gott gestorben. Und dann frage ich, ist ja immer wichtig als Evangelist, nicht Gott verteidigen. Gott ist ja schon erwachsen, der kann sich selber verteidigen. Ne? Immer der Evangelist fragt erstmal, warum? Dann sagt sie, mein Sohn ist mit 16 Jahren gestorben und als ich ihn zu Grabe getragen habe, da habe ich angefangen, Gott zu hassen. Und was machst du jetzt als Evangelist? Versuchst du jetzt die Frage der Theodizee zu erklären? Versuchst du das Leid zu erklären? Mache ich nicht. Sondern habe ich einfach gefragt, hat jemals ein Pastor für sie gebetet, dass Gott sie tröstet über den Verlust ihres Sohnes? Tränen kamen in ihre Augen. Sie sagte, nein. Und sagte, ich bin Pastor, darf ich Ihre Hand nehmen? Muss man bei Atheisten immer fragen, um Erlaubnis. Ne? Bei Charismatikern kein Problem, ne? Hand auf den Kopf. Ne? Aber bei Atheisten muss man schon mal fragen. Ne? Darf ich Ihre Hand nehmen? Darf ich für Sie beten? Und dann fing sie an zu weinen, habe ich für sie gebetet. Mitten im Gebet schreit sie, und auch für den Helmut. Was macht ein Evangelist? Wer ist Helmut? Und Helmut ist mein Mann, der ist letztes Jahr gestorben. Habe ich da auch natürlich auch für sie gebetet. Und dann fing sie an zu weinen und wir haben zusammen gebetet, dass sie ihr Herz Jesus gibt. Ja, und das sind die Fragen, die wir in der heutigen Zeit haben. Wo ist Gott? Ukraine-Krieg, Gaza. Warum werden die Kinder weggebombt? Warum werden Menschen entführt in den Kellern von Gaza sitzen? Das sind die Fragen. Wo ist der Gott? Und deswegen habe ich ein zweites Buch geschrieben, mit Skeptikern im Gespräch, die schwierigsten Fragen von Atheisten. Die Wissenschaft hat längst die Existenz Gottes widerlegt. Und dann ganz, ganz stark, auch mittlerweile bei uns Freikirchlern, die Bibel ist gefälscht. Ja, gibt ganz, ganz, ganz viele schwierige Fragen. Die Geschichte mit der Ehebrecherin ist erst später angefügt worden, langes Markus-Evangelium und so weiter. Alles das ist hier und könnt ihr dann gerne auch mitnehmen. Junge Leute, wenn sie Bücher berühren, kriegen Pickel oder Ausschlag. Deswegen habe ich eine DVD. Preis dem Herrn. Hier ist auch unsere DVD mit den schwierigsten Fragen von Ahmed Dieter, Dr. Zakir Naik und Pierre Vogel. War Jesus Gott oder nur ein Prophet? Sehr gern. So, und jetzt soll ich auch noch predigen. Amen. Das war der Werbeblock. Preis dem Herrn. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5. Und ich würde gern noch, dass wir zusammen beten. Heiliger Geist, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Danke, Herr, dass dein Wort Kraft hat, uns zu heilen und zu transformieren. So kommen wir und wollen von dir persönlich hören. Rede zu unseren Herzen durch dein Wort. Amen. Ich möchte das Wort Gottes lesen. Es war eigentlich der Augenzeuge Petrus, aber niedergeschrieben hat es sein Hermeneus, sein Übersetzer Markus. Ich lese aus dem 5. Kapitel. Ab Vers 25. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und Jesus blickte umher, um die zu sehen, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Amen. Ein Tag in dem Alltag von Jesus Christus. Wie sehr wünsche ich mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, mal einen Tag nur mal Mäuschen zu sein bei Jesus und den Jüngern. Diese ganzen Taten und Wunder und Totenauferweckung von Jesus zu sehen. Einfach mal zuzuschauen, wie das damals so war. Und mal dabei zu sein. Und hier wieder so ein typischer Tag in dem Leben von Jesus. Jesus war in Eile, wie immer, Blaulicht an, tatütata, unterwegs zu Jairus, weil seine Tochter lag im Sterben. Und Jairus fragte, kannst du mir helfen? Meine Tochter liegt im Sterben. Natürlich, Jesus ist immer unterwegs zu denen, die in Not sind. Das ist das, was Jesus liebt. Jesus liebt es, bei denen nahe zu sein, die Schmerzen haben. Nahe bei denen, die ohne Hoffnung sind. Und so war er dort in der Volksmenge. Ein Gedränge. Alle drängten ihn. Alle wollten bei Jesus sein. Überall, wo er hinkam. Alle freuten sich. Jesus ist da. Die Kinder kamen. Die Cousins kamen. Und wer nicht alles? Die Nachbarn. Und alle wollten ihn antatschen und auf die Schulter klopfen und pressten ihn. Wie geht's dem Onkel? Wie geht's der Tante? Wie geht's Mutter Maria? Und so weiter. Ihr wisst ja, wie das ist. Und er kam gar nicht vorwärts. Auf einmal bleibt Jesus stehen, dreht sich um und fragt, wer hat mich berührt? Seine Jünger, wie immer, haben nichts verstanden. Nur Fragezeichen im Gesicht. Haben gesagt, Jesus, was ist dein Problem? Alle pressen uns, wir sind schon total durchgeschwitzt, wir kommen nicht weiter. Alle fassen uns an. Wie meinst du, wer hat mich berührt? Alle berühren uns. Aber Jesus meinte nicht diese Art von Berührung, nicht diese physische Berührung. Er meinte eine andere Art von Berührung. Eine Frau hatte ihn berührt, dass er spürte Kraft, die Heilungskraft Gottes, die wunderwirkende Kraft Gottes ging von ihm aus. Ich nenne das Staubsauger-Glauben. Amen. So, hast du schon mal gestaubsaugt und dann hast du irgendwie so einen kleinen Schlüssel, den hast du da liegen lassen und weg ist das Ding. So eine Kraft, aber Industriestaubsauger, verstehst du? Und Jesus sagte, diese Art von Berührung. Und ich möchte dich heute ermutigen, egal ob du hier in der ersten Reihe sitzt oder da hinten in den billigen Plätzen, ganz egal wo du sitzt, nicht wahr? Jesus ist hier und du kannst Jesus überall berühren, Amen. Preis dem Herrn und er wird dich berühren. Kraft ist hier, Kraft geht aus von Jesus Christus. Und dann hat er gefragt, die Frau fürchtete sich, weil das war so eine peinliche Krankheit. Und dann offenbart sie sich und dann erzählt sie ihm die ganze Wahrheit. Ich bin geheilt. Und dann sagt Jesus zu ihr, Gott hat dich geheilt. Amen. Wow, ja, ich habe euch genauso in die Irre geführt wie im ersten Gottesdienst. Ne? Ich habe nämlich die Bibel falsch zitiert. Das kommt davon. Sag mal zu deinem Nachbarn, das kommt davon. Ne? Das kommt davon, wenn du deine Bibel nicht mitbringst in den Gottesdienst. Amen. Dieses Buch kann dein Leben retten. Wusstest du das? Amen. Preis dem Herrn. Das ist der beste Schutz vor Irrlehre. Das steht nämlich gar nicht da. Jesus hat nicht gesagt, Gott hat dich geheilt. Was hat er gesagt? Wow, hier sind Bibelstudenten, hier vorne müsst ihr mal kommen. Amen, die lesen die Bibel. Ne? Meine Freunde, immer nur mit Handy. Ne? Ich bin ja prämodern, ich habe eine Papierbibel. Kennst du noch Bibeln aus Papier? Ich finde wenigstens die Stellen. Ne? Meine Pastoren immer, ich finde gerade die Stelle nicht. Ja. Pech gehabt, ne? Handy. Spaß. Meine Frau sagt immer, erzähl nicht deine Witze. Niemand lacht, nicht wahr? Keiner versteht dich. Nein, er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Wow, wer ist diese Frau? Gib mir den Namen, Adresse, Telefonnummer. Ich schreibe eine WhatsApp. Boah, so eine starke Krankheit. Und Jesus sagt über dich, sie hat so einen starken Glauben. Sie wurde geheilt. Die Frau will dich kennenlernen. Du auch? Ich will ihre Nummer haben. Was war das Geheimnis von dieser Frau? Nicht Jesus hat sie geheilt, nicht Gott hat sie, ihr Glaube hat sie geheilt. Boah, irgendwie ein bisschen neidisch. Ne? Ich will diese Frau mal interviewen, du auch? Darf ich dir diese Frau vorstellen, die diese Art von Glauben hatte? Lass uns mal in die Bibel schauen, da ist Vers 25, sie war 12 Jahre lang krank. 12 Jahre ist eine lange Zeit. Ich möchte dich mal fragen, hier in Baden-Baden, am 2. Februar vor 12 Jahren, wer weiß spontan, was er an dem Tag gemacht hat? Hände hoch. Ich sehe keine Hand. Ich hatte mal Pech in einer anderen Gemeinde, also habe ich auch die Frage gestellt. Der hatte dann Hochzeitstag, weißt du? Pech gehabt, ne? Aber heute hat er keine Hochzeitstag, ne? Alles klar. Ja, weißt du nicht, weiß ich auch nicht. Weil das ist eine irre lange Zeit. 12 Jahre war sie krank. 12 Jahre. Weißt du, was hier zwischen deinen Ohren passiert? Wenn du 12 Jahre für ein Anliegen betest, für eine Not, nicht irgendwie, dass die Benzinpreise sinken, das ist alles Pillepalle. Nee, wirklich eine Not in deinem Leben. 12 Jahre betest du. Und Gott erhört deine Gebete nicht. Weißt du, was hier passiert? Dein Glaube wird schwächer, schwächer, schwächer. Und dann kommt die Hoffnungslosigkeit, diese große Dunkelheit der Hoffnungslosigkeit. Manche wissen hier, wovon ich spreche. Darf ich dir diese Frau vorstellen, von der Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt? Sie hatte null Hoffnung. Sie war absolut in der Finsternis der Hoffnungslosigkeit. Das ist diese Frau. Darf ich dir diese Frau vorstellen in Vers 26? Sie hatte all ihre Habe. Damals gab es keine AOK, keine Barmer Ersatzkasse. Da gab es nur Scharlatane. Da bist du zur Praxis gegangen, da geht es dir dreimal so schlecht nachher. Nicht wahr? Ich meine, wir könnten jetzt hier Kaffeerunde machen und alle erzählen, was wir schon von Ärzten erlebt haben. Ne? Mach mal lieber nicht, sonst kommen wir morgen nicht hier raus. Nicht wahr? In Deutschland sagen wir immer, Ärzte sind die Götter in Weiß. Ne? Ich habe schon mal 2 Stunden im Warteraum gesessen, um für meinen Arzttermin. So viel Glauben haben wir in Deutschland an Ärzte. Aber diese Frau war von Ärzten enttäuscht. Kennst du das Gefühl? Du setzt all deine Hoffnung an diesen Menschen, den du so sehr liebst. Du sagst, mein ganzes Herz will ich in deine Hand geben. Ich vertraue dir. Und dann wird dein Herz in den Dreck geschmissen. So fühlte sich diese Frau an. Das war die Frau, von der Jesus sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Sie war hoffnungslos, sie war enttäuscht von Menschen. Und das Dritte, sie hatte eine peinliche Krankheit. Vor ein paar Jahren war das noch HIV, ne? AIDS. Vor ein paar Jahren war das Corona. Oh, du hast Corona, Bruder! Ne? Sie hatte eine Krankheit, da muss man sagen, Vorsicht! Wenn sie nach Aldi ging, unrein, berühre mich nicht. Es war eine Krankheit, die dich ausgeschlossen hat, die dich gestempelt hat. Du bist unerwünscht, du bist unrein. Man schämt sich für dich. Darf ich dir diese Frau vorstellen, von der Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt? Null Hoffnung. Enttäuscht von Menschen, bitter enttäuscht. Und sie fühlte sich abgelehnt von der Gesellschaft. Wenn du heute hier sitzt im Gospelhaus und bist ohne Hoffnung und enttäuscht von Menschen und fühlst dich abgelehnt von der Gesellschaft, herzlichen Glückwunsch, dann bist du der beste Kandidat für ein Wunder von Jesus. Amen. Für eine Berührung von Jesus. Herzlich willkommen. Wenn das nicht die Voraussetzung war für diese Art Glauben, warum hat Jesus gesagt, dein Glaube hat dich geheilt? Was für eine Art, was für eine Naturglaube ist das? Lasst uns die Bibel studieren. Das Erste, was uns über diese Art, wie ich diese Art Glaube bekomme, steht in Vers 27. Sie hörte von Jesus. Sie hörte von Jesus. Dieser Glaube ist nicht dein Glaube. Ich kenne sogar Atheisten in Bonn, die haben mir gesagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Ha! Und am nächsten Tag habe ich sie bei Aldi getroffen. Haben sie doch tatsächlich Dosen mit Bohnen gekauft. Ohne Dosenöffner. Stell das mal vor. Die haben das tatsächlich nur gekauft mit dem Bild, mit dem Papier obendrauf, Bohnen, Foto von Bohnen. Haben gar nicht nachgeguckt. Atheisten haben auch Glauben. Haben sogar einen kleinen Mini-Atheisten dabei in der Hand, nicht wahr? 5 Jahre alt, ne? Bohnen? Ja, Bohnen. Hast du gar nicht gesehen, macht nichts. ne, ins Regal gestellt, 3 Wochen hinterher aufgemacht, aha, sind ja Bohnen drin. Ja klar, das ist auch Glaube. Aber das ist eine andere Art von Glaube. Dieser Glaube, der ist nicht dein Glaube. Das ist ein Glaube, der wird dir geschenkt. Das heißt in Römer 10, Vers 17, unser, dein Glaube aber kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Amen. Hebräer 12, Vers 2, Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Amen. Es gibt so manche Prediger, die sagen zu Leuten, die im Rollstuhl sind oder chronisch krank, Bruder, du musst mehr glauben. Du bist chronisch krank, weil du nicht genug Glauben hast. Kannst du in die Tonne kippen? Es geht nicht um deinen Glauben. Der Glaube Gottes ist ein Geschenk von Jesus Christus. Amen. Er schenkt dir die Heilung. Er schenkt dir auch den Glauben dazu. Es ist alles Gnade. Amen. Alles andere ist Religion. Ab in die Tonne damit. Sie hörte von Jesus. Diese Art Glaube ist Gnade. Wird dir geschenkt. Und das Zweite, sie sprach zu sich selbst. Sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, bin ich geheilt. Weil ich habe meinen Schwiegervater, der ist jetzt schon beim Herrn, den habe ich sehr geliebt. Und der hat sein halbes Leben in der Werkstatt verbracht. Und manchmal habe ich ihn besucht in seiner Werkstatt. Und dann kam ich so an die Tür und er hat ganz laut geredet. Und dann habe ich so vorsichtig die Tür aufgemacht und dann habe ich gefragt, Schwiegervater, ich dachte, du redest mit jemandem, hier ist keiner, nur du. Dann hat er mich so angelächelt und gesagt, Sohn, merk dir eins, nur intelligente Menschen sprechen mit sich selbst, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich möchte dich heute fragen, was hast du gehört in deinem Leben von deinen Eltern, von irgendwelchen Freunden, von Menschen, die dich lieben? Und was sprichst du heute zu dir selbst? Vielleicht haben Menschen zu dir gesagt, du bist nicht gut genug. Vielleicht haben Menschen zu dir gesagt, du bist zu hässlich, um jemanden abzubekommen. Vielleicht haben Menschen gesagt, du bist zu dumm, du wirst es nie zu etwas bringen. Ich möchte dich heute einladen, von Jesus zu hören. Nur Jesus weiß den Wert, den er auf dich gelegt hat. Du bist Gottes Tochter und Gottes Sohn. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Halleluja, preis dem Herrn. Sie sprach zu sich selbst. Als ich noch junger Pastor war und dummer Pastor war, da war ich noch ein bisschen lebendiger als heute. Heute bin ich ja so ein bisschen gesetzt geworden. Mir schon letztens fragt mich einer aus Internet, wie alt bist du? Das gehört sich nicht. Ich bin schon im Alter, da darf man das nicht mehr sagen. Da war ich jedenfalls jung und ich war auch 3-mal so dumm wie heute. Heute bin ich auch dumm, aber damals war ich 3-mal so dumm. Und dann habe ich immer so Predigten gehalten und habe gesagt, jeder, der krank ist, komm nach vorne, ich schläg dir die Hände auf, dann bist du geheilt. Ne? So, und dann kam dann eine ältere Frau nach vorne. Und sage ich, Pastor, ich bin so krank, ich komme gerade von der Uniklinik, kannst du für mich beten? Ich sage, kein Problem, was ist denn deine Krankheit? Das war schon mal der Fehler, ne? Und dann hat sie gesagt, ich komme gerade von der Uniklinik, ich habe HIV, ich habe AIDS und ich bin im letzten Stadium, ich habe noch 3 Monate zu leben. Das war die falsche Frage. In einer Millisekunde ist mein Glaube, der war so hochhausgroß, der ist zusammengeschrumpft, kleiner als eine Briefmarke. Du hättest mich unter jeden Teppich schieben können. Ich hatte keinen Glauben. Ich habe das nie gehört, dass es sowas gibt. Da ich aber deutscher Pastor bin, höflich, habe ich für sie gebetet. Herr Jesus Christus, heile diese Tochter Gottes. Amen. Auf Wiedersehen. Nächsten Sonntag kommt sie wieder. Sagt der Pastor, ich fühle mich immer noch schlecht. Oh, jetzt bin ich aber überrascht. Kannst du wieder für mich beten? Na ja, gut. Herr Jesus Christus, heile sie. Amen. Auf Wiedersehen. Dann kam sie 1 Jahr lang jeden Sonntag. Mein Brasilianer in mir war genervt. Ich hätte am liebsten gesagt, Frau, geh weg, geh zu meinem Co-Pastor. Nein, ich komme zu dir. Herr Jesus, heile sie, auf Wiedersehen, tschüss, komm nie wieder. 1 Jahr verging, sie kam wieder in die Gemeinde, sie rief überall, ich bin geheilt von AIDS, ich bin geheilt von AIDS. War genau so eine Atmosphäre wie jetzt. Wir sind auch deutsche Gemeinde, keiner hat ihr geglaubt. Da habe ich zu ihr gesagt, Schwester, ich bin deutscher Pastor. Ich habe viele Akten in meinem Büro. Geh zur Uniklinik, lass dir bestätigen, schriftlich auf Papier. Ja? Schriftlich, mach AIDS-Test. Ja? Ging sie, weil sie ihren Pastor so geliebt hat, ging sie zur Uniklinik, hat 2 Tests gemacht, 2 für den deutschen Pastor. Ja? HIV negativ, geheilt, Amen. Ist heute immer noch in meinen Akten. War ich ganz klein, gesagt, Schwester, es tut mir so leid, ich muss dir was beichten. Ich habe gar nicht geglaubt, dass Gott sowas machen konnte. Das strahlte mich an. Ne? Aber Pastor, das habe ich doch gewusst. Aber du bist nicht so wichtig. Das war gar nicht wichtig, ob du glaubst oder nicht. Weil Gott hat zu mir zu Hause gesagt, geh zu diesem Pastor, lass jeden Sonntag für dich beten und ich werde dich heilen. Amen. Jesus hat mich geheilt. Amen. Sie sprach zu dir selbst. Es geht nicht um deinen Glauben, es geht nicht um meinen Glauben. Jesus schenkt uns den Glauben und die Heilung dazu. Amen. Ich möchte dich fragen, was sprichst du zu dir selbst? Und das Letzte, sie kam durch die Menge, so wie so eine richtige Syrerin, jalla, jalla, geht mal alle hier weg, jetzt komme ich. Ne? Ich habe einige Syrer bei mir in der Gemeinde, ich weiß, wie das geht. Und dann berührte sie, es war nicht erlaubt. Sie tat etwas, was nicht möglich war. Am 21. Dezember 2018 klingelte bei mir das Telefon. Mein Professor von der Uniklinik Bonn war dran. Er sagte, Herr Warnschaffe, Ihr Tag X ist gekommen. Ihr wisst das nicht, was das bedeutet. Ich wusste es sofort. Denn 14 Jahre lang hatte ich eine Vordiagnose, sagte mein Professor, Sie werden irgendwann Blutkrebs haben, Leukämie. Und irgendwann kommt der Tag X, dann müssen sie transplantiert werden. Dann müssen sie das Knochenmark von einem Spender bekommen, sonst werden sie sterben. Habe ich ihn so angelächelt. Habe ich gesagt, ach, wissen Sie, Herr Professor, ich kenne da noch einen Professor, bei dem war ich, der hat gesagt, ich brauche nicht transplantiert werden. Echt jetzt? Wie heißt der denn? Professor Dr. Jesus. Hat er so mitleidig gelächelt. Ja, den brauchen Sie auch, Herr Warnschaffe. Dann kam der Tag X. Ich weiß noch, wie ich da stand. 3 Tage vor Heiligabend. Und da sagt der Professor, wissen Sie was? Sie haben jetzt 2 Wege vor sich. Entweder Sie machen gar nichts, in 3 Jahren sind Sie tot. Meine Beerdigung war schon terminiert. 2021, meine Beerdigung. Oder Sie machen eine sehr, sehr, sehr riskante Therapie bei uns. Kriegen Sie ein neues Knochenmark. Wer ein neues Organ bekommen hat, weiß, wovon ich spreche. Dein Knochenmark stößt dein Organ ab. Bei mir war es andersrum. Bei mir kriegst du das Knochenmark, das stößt dich ab. 33% unserer Patienten sterben. 33% werden für immer im Bett bleiben, schwer Pflegefall. Und 33% überleben, aber werden sie nie wieder ihren Beruf machen können. Werden Sie in Frührente gehen. Ich kann mich noch an diesen Tag erinnern. 21. Dezember, wie mein Gehirn gebrannt. Sie haben 2 Wege, so wie bei Matrix, ne? Blaue oder rote Tablette. Tod oder Tod, Sie haben die Wahl. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass die Angst mich überfiel. Nun, ich bin Straßenevangelist. Wenn ich predige auf der Straße, da fliegt schon mal eine Flasche. Kommen schon mal so Angetrunkene, wollen ihre brennende Zigarette in meinem Gesicht ausdrücken. Aber das ist ja keine Angst. Das ist Adrenalin. Das ist wieder Stoff für die nächste Predigt, um zu strunzen, nicht wahr? Aber das war Angst. Das ist wie ein schwere Decke aus Blei. Und du schläfst ein und du träumst von deiner Beerdigung. Du wachst auf. Nie wieder kannst du deine Frau versorgen. Ängste ich weiß jetzt, wie das sich anfühlt. Du bist lebendig begraben bis zu dem Tag, wo Jesus mir begegnet ist. Nicht im brennenden Dornbusch, nicht mit dem Blitz, sondern in einem ganz banalen Bibellese. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass du dieses Buch liest. Es ist das Leben Gottes. Amen. Möchtest du, dass Gott zu dir spricht? Lies dieses Buch. Philipper 1, 21. Christus ist mein Leben. Sterben mein Gewinn. Liebe Geschwister, wir sterben nicht, wir gehen nach Hause. Amen. Wir haben keine Angst mehr vor dem Tod. Amen. Tod ist nur die Tür in die wahre Realität. Amen. Im Moment hat Jesus Christus mich von der Angst des Todes befreit. Ich habe nie wieder Angst gehabt, zu sterben. Und dann etwas später. Aber ich bin mir gewiss, ich werde bleiben. Ich wusste. Ich werde das überleben. Bin in die Therapie. Ich kann noch viel erzählen, aber 3 Monate nach meiner Transplant hat meine Ärztin, hat sie gebohrt in meinen Knochenmark. War die 15. Bohrung in 14 Jahren. 14 Bohrungen davor, immer meine Knochen waren tot. Kein Knochenmark, kein Blut, nichts. Ich weiß, was tote Knochen sind. Dann hat sie gebohrt, kam wieder Blut, kam wieder Knochenmark. Ich weiß, dass Hesekiel 37 wahr ist. Gott ist der einzige Gott, der sogar tote Knochen wieder lebendig machen kann. Das ist unser Gott. Amen. Das ist unser Gott. Und jetzt habe ich... Ach ja, ihr wolltet ja wissen, wie alt ich bin. Ich bin 5 Jahre alt. Amen. Das ist mein 5. genetischer Geburtstag. Meine Krebszellen sind 0,0000 bin ich krebsfrei seit 5 Jahren. Amen. Halleluja. Jesus ist mein Heiler. Ich würde gerne, dass wir unsere Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier. Du bist vielleicht das erste Mal da oder warst vielleicht noch nie in einer Kirche. Du hast dir Gott immer vorgestellt als der, der oben als Polizist dir immer sagt, was du falsch machst. Heute hast du etwas verstanden. Gott ist ganz anders, als ich dachte. Gott ist der, der mir nahe geworden ist. Er ist sogar bei denen, die ohne Hoffnung sind. Er ist bei denen, die enttäuscht sind. Bei denen, die ausgeschlossen sind von der Gesellschaft. Er ist bei mir. Und du spürst, wie jemand an die Tür deines Herzens klopft. Und ich möchte heute sagen, diese Tür deines Herzens hat nur eine Klinke, die ist auf deiner Seite. Jesus tritt keine Türen ein, er klopft nur sanft. Und ich möchte dich heute einladen, dass du die Klinke deiner Tür heute runterdrückst und sagst, Jesus, mir bubbert zwar das Herz, aber ich möchte dich einladen. Ich schäme mich über all das, was du da drin siehst. Aber ich habe heute verstanden, du bist der Gott, der sogar gestorben ist für mich, alle meine Schuld zu vergeben, mich zu reinigen. Ich möchte dich einladen, komm in mein Herz. Ich habe meinen Kompass verloren. Sei du der Kompass meines Lebens. Übernimm du das Steuer meines Segelschiffs. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, während wir unsere Augen geschlossen haben, öffne doch deine Hände an deinem Platz als ein Signal für den Himmel. Als ein Zeichen für Gott, hier bin ich, Herr. Ich öffne dir mein Herz. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Und ich lade alle ein, die diese Entscheidung schon vor Jahren oder kürzlich erst gemacht haben. Stehen wir doch gemeinsam auf mit denen, die das vielleicht heute das erste Mal machen. Nur wenn du kannst, wenn du noch Kraft hast. Und wenn du möchtest, lass uns zusammen das Gebet eines Kindes laut sprechen und wir beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, vergib mir all meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen. Und zusammen sagen wir, Amen. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch für die, die das heute das erste Mal gebetet haben. Nachher ist noch die Gelegenheit, hier nach vorne zu kommen, mit ganz netten Menschen hier zu sprechen über deinen nächsten Schritt in der Reise mit Jesus. Und ich würde euch gerne einladen, nochmal eure Augen zu schließen. Hier sind Menschen, die mit Krankheit gekommen sind, mit Schmerz, vielleicht sogar mit einem gebrochenen Herzen. Ich möchte dich einladen, deine Hand zu legen auf die Körperstelle oder auf dein Herz. Jesus, ich danke dir, dass du gerade jetzt durch die Reihen gehst und dass du jedem persönlich deine Hände auflegst. Du bist hier, eine Berührung von dir und Wunder können geschehen. Halleluja. Danke für deine Heilung. 1. Petrus 2, 24. Christus hat all unsere Schuld auf das Holz getragen. Und in seinen Wunden bist du geheilt. Lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Amen. Preis dem Herrn.